Ja, eine kleine Geschichte am Anfang. Ein Pfarrer besucht einen alten Mann im Pflegeheim und sie unterhalten sich und der alte Mann, der schaut recht traurig in die Runde und der Pfarrer möchte herausfinden, was ihn so bewegt, was ihn da innerlich beschäftigt. Und zum Laufe des Gespräches kriegt er mit, dass der alte Mann eigentlich keinen Grund hat, nach außen traurig zu sein. Er hat eine Tochter, die ihn immer wieder besucht und davon erzählt der alte Mann auch, dass die Tochter immer wieder kommt. Und der Pfarrer sagt, da müssen Sie doch nicht traurig sein. Naja, dann erzählt er weiter, naja, ja, meine Tochter versorgt mich schon ganz gut und dann zeigt er auf seinen Pullover, den er anhat und sagt, den hat sie mir auch geschenkt. Der Pfarrer ist happy und sagt, na das ist doch wunderbar, also warum sind Sie dann traurig? Naja, sagt der alte Mann, aber eins fehlt noch. Nun will der Pfarrer natürlich wissen, ja was fehlt denn noch? Ihre Tochter macht doch so viel für Sie, was fehlt jetzt noch? Und darauf sagt der alte Mann, ja sie macht schon viel, aber es ist keine Liebe drin. Geht das? Geht das, dass jemand viel für einen anderen macht und es ist keine Liebe drin? Kann man ja mal drüber nachdenken, wie ist das denn? Kann es das geben? Kann es das geben, vielleicht auch unter Christen, kann es das geben in einer christlichen Gemeinde, dass viel gemacht wird, aber es ist keine Liebe drin? Gibt es das? Ich habe ja heute das Thema gemeinsam mit Jesus unterwegs und dann als Ergänzung dazu, wenn die Liebe fehlt. Und das scheint ja ein Widerspruch zu sein. Ne? Kann man mit Jesus unterwegs sein, aber ohne Liebe geht das denn überhaupt? Kann ich denn an Jesus glauben, ohne Liebe zu haben? Geht das oder geht das nicht? Wir wollen uns heute mal gemeinsam eine Gemeinde anschauen. Nicht die Gemeinde in Meidnerkirchen. Das wäre auch interessant. Ich habe ja jetzt den schönen Vorteil, dass ich euch nicht kenne. Und deswegen nehmen wir uns mal die Gemeinde in Ephesus vor, aus der Offenbarung, aus dem ersten Sendschreiben. Und dann, vielleicht wissen jetzt manche schon, was kommt, ne? Und dann gucken wir mal, ob das was mit Meidnerkirchen zu tun hat oder nicht. Das Schöne ist, ich kann ganz frei reden. Ich lese euch das mal. Aus der Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7, da steht, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Jesus inmitten seiner Gemeinde. Damit fängt dieses Sendschreiben an. Und das passt eigentlich auch gut zu der Einleitung oder gut zu dem Wochenvers. Denn dieses Bild vom Hirten ist ja das Gleiche. Ne? Jesus inmitten der Gemeinde. Der Hirte, der entweder vorne weggeht, der mitten in seiner Herde ist oder manchmal auch hinten drein, je nachdem, aber der zumindest da ist. Und so auch hier in diesem Sendschreiben. Denn damit beginnt das. Das sagt der, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten. Sieben Sterne als Bild für die sieben Gemeinden, an die die Sendschreiben gerichtet sind. Und das macht ihm deutlich, dass Jesus die Gemeinden in der Hand hält. Und das können wir schon mal für uns hören. euch oder uns in Falkenstein oder wo wir auch in der Gemeinde sind, hält Jesus in seiner Hand. Das glaube ich erstmal. Und das nehmen wir erstmal mit. Und das Bild von den 7 goldenen Leuchtern, unter denen Jesus dann auch wandelt, macht das Gleiche deutlich. Jesus inmitten seiner Gemeinde. Jesus, der da ist. Jesus, der uns sieht, der uns kennt. Und das ist auch mein erster und wichtiger Gedanke. Vielleicht ist euch das aufgefallen, dass es erstmal 4 Verse um Lob für die Gemeinde geht. 4 Verse. Dann kommt zwar etwas, was schon auch hinterfragt, ne? Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt, aber das kommt später. Erstmal wollen wir doch einfach mal schauen, was unser Herr über uns persönlich an Gutem auch sagt. Und da könnt ihr mal erstmal hinhören und da mal gucken, was auf euch passt. Also, was sagt Jesus über die Gemeinde in Ephesus? Ich kenne deine Werke und deine Mühsal. Also das finde ich großartig. Alles, was jetzt hier bei euch in der Gemeinde geschieht, an guten Werken, an Miteinander, an Mühsal, wo Menschen sich einbringen, wo Menschen mitmachen, wo Menschen mitbeten und so weiter und so fort, das geht an unserem Herrn nicht vorbei. Selbst wenn es vielleicht keiner mitkriegt. Ist ja manchmal so, da geschieht so vieles im Verborgenen, ne? Das kennt ihr. Und da wundert man sich bloß, wieso manchmal auf dem Tisch hier so schöne Blumen stehen, man hat gar nicht mitgekriegt, wie die da hinkommen. Aber da ist ja jemand, der das gemacht hat, ne? Und das ist doch wunderbar. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Geduld, deine Ausdauer, Dauer und Tragkraft. Ich kenne auch das, sagt Jesus, dass du die Bösen nicht ertragen hast, dass du dich als Gemeinde dagegen gewehrt hast, wenn falsche Lehren reinkommen. Man nennt das dann auch Rechtgläubigkeit, so sage ich es jetzt mal. Das heißt, dass Menschen sich wirklich nach dem Wort Gottes sehnen, nach dem Wort Gottes leben wollen und versuchen auch das abzuwehren aus der Gemeinde, was nicht gut ist, was Gott nicht meint. Durchaus in Ordnung. Auch die falschen Apostel, die Lügen verbreitet haben, da haben sie geprüft, sagt Jesus. Also auch das ist in einer Gemeinde wichtig, dass man prüft, was wird denn so alles gesagt in unserer Zeit und Welt. Und sie haben Lasten getragen. Sie sind nicht müde geworden. Da wird also so viel Gutes in der Gemeinde genannt und Jesus kennt das, Jesus weiß darum in Ephesus und auch in Markneukirchen. Er weiß darum. Ephesus, eine tolle Gemeinde, da ist viel los. Ich wage es jetzt mal, in Markneukirchen, eine tolle Gemeinde, da ist viel los. Ihr guckt mich alle so an, als wie, was redet denn der davon? Aber es ist doch wirklich so, oder? Ne? Das finde ich erstmal wichtig und gut und tröstlich. Unser Herr, der alles sieht, er weiß um die Dinge in unserer Gemeinde, Gemeinschaft, die gut laufen. Also ich fand die Bläser fetzig, ne? Im ersten Moment, als sie losgelegt haben, habe ich gedacht, ich bin ein Stück weiter vorne jetzt, aber es ist okay. Also, vielen Dank, richtig herrlich. Also, erstmal auch das entdecken, wenn wir in unsere Gemeinde hineinschauen, wenn wir in unsere Gemeinschaft hineinschauen, erstmal auch durchaus das Gute entdecken und nicht gleich weiter gucken, so sind wir Menschen manchmal gestrickt, ich auch, ne? So nach dem Motto, erstmal kommt das Lob und dann kommt das dicke Ende. Das klingt ja hier auch so. Aber erstmal bleiben wir bei dem stehen. Es ist viel Gutes, was der Herr in der Gemeinde in Ephesus sieht. Wir können uns also auch darüber freuen und dankbar sein, wenn es in unserer Gemeinschaft in manchem gut läuft. Und die Frage stellt sich für mich oder auch für dich, wie siehst du selbst deine Gemeinschaft. Und ich sage ganz bewusst, deine Gemeinschaft. Denn das wünsche ich mir eigentlich, dass wir alle, die wir hier sitzen, ich mache jetzt ein bisschen ausgenommen, aber dass ihr wirklich sagt, das hier ist meine Gemeinschaft. Da gehöre ich hin. Da will ich zu Hause sein, da bin ich zu Hause. Aber manchmal kennen wir da auch das andere und ich nehme mich damit rein. Manchmal sehen wir auch ganz schnell, was nicht läuft. Ne? Oder entdecken die Dinge, die nicht so laufen und übersehen manchmal, was gut ist. Ist uns das vielleicht manchmal alles selbstverständlich, wenn Leute sich einbringen und Mühe geben? Oder kritisieren wir nur dann, wenn es nicht läuft? Ich sehe deine Werke, sagt Jesus. Nochmal, was in den Gemeinden und Gemeinschaften getan wird, auch oft im Verborgenen, es sieht unser Herr ganz gewiss. Aber manchmal, wie gesagt, ich kenne mich auch, ich bin manchmal genauso gestrickt, man kommt schnell ins Kritisieren. Und ich sage mal ganz bewusst, das darf auch sein. Und ich glaube, das muss auch sein, dass man Dinge auch mal anspricht, wo man merkt, in der Gemeinde oder Gemeinschaft, hier läuft was nicht gut. Ist ganz wichtig. Aber wichtig ist auch da, dass es ehrlich ist, wenn man kritisiert. Was meine ich? Wenn man ein Beispiel erzählt. Vor einigen Jahren, ja, vielleicht schon 20 Jahre her, da war ich Prediger in Perleberg und Wittstock. Und Perleberg ist eine relativ kleine Gemeinschaft gewesen. Und wir haben dann mal angefangen, Lobpreisgottesdienste zu machen. Da gab es also ein paar junge Leute, die haben gesagt, wir machen Musik, wir lieben Lobpreis. Die Älteren waren erst mal ein bisschen, naja, okay, probieren wir mal, ne? Das kennen wir ja so. Und dann ging das los, dann hatten wir also Lobpreisgottesdienste gemacht. Einige machten Musik, ich habe gepredigt, soweit so gut. Mir hat es gefallen, den Leuten hat es gefallen. Nach einiger Zeit, nachdem ein paar gelaufen waren, kam eine von den jungen Leuten, eine junge Frau, die Jugendleiterin war, auf mich zu und sagte, diese Lobpreisgottesdienste sind die einzigen guten Gottesdienste in dieser Gemeinschaft. Ich guckte und dachte, ups, das hat gesessen. Ne? Also es klingt ja so nach dem Motto, also die anderen kann man eigentlich in die Tonne hauen. Ich sag's mal ganz drastisch. Ne? Und nur die Lobpreisgottesdienste, die sind wirklich gut und wertvoll. Ich habe dann für mich überlegt und habe gedacht, na okay, vielleicht können wir bei den anderen auch mal ein bisschen was machen, was verändern. Und dann bin ich plötzlich stutzig geworden. Und habe so bei mir gedacht, diese Kritik ist nicht ehrlich. Warum? Weil diese junge Frau bei den anderen Gottesdiensten überhaupt nicht dabei war. Versteht ihr, was ich meine? Also wie will sie eigentlich wissen, dass die anderen schlecht sind, wenn sie nur bei den Lobpreisgottesdiensten dabei sind? Und das ist manchmal das Problem, ne? Also wenn ich etwas kritisiere, durchaus berechtigt, dann gibt es für mich immer nur zwei Dinge. Erstens, ich muss auch wissen, was läuft denn da eigentlich oder was läuft nicht? Und zum Zweiten, was kann ich vielleicht einbringen, um Dinge zu verändern? Um Dinge vielleicht neu anzustoßen? Also Kritik, ja. Dankbarkeit für das, was in der Gemeinde läuft, ja. Und alles, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Knackpunkt in der Gemeinde in Ephesus. Alles, siehe Jahreslosung, geschehe in der Liebe. Es kommt genau das, was Jesus an der Gemeinde in Ephesus hinterfragt. Das ist nämlich das zweite Stichwort. Jesus weiß eben auch, was fehlt. Er weiß, was gut ist, ich kenne deine Werke und so weiter, aber ich habe gegen dich. Was hat er gegen die Gemeinde in Ephesus? Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Was ist hier los? Was ist hier eigentlich passiert in der Gemeinde? Wie geht denn das, dass so viel Gutes passiert und Jesus sagen muss, aber da ist keine Liebe drin. Da fehlt was. Dieses Wort, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe, dieses Stichwort erste Liebe, kann man, denke ich mal, in vier Richtungen verstehen. Das erste ist, man kann es zeitlich verstehen. Also so nach dem Motto, die Gemeinde hat gut angefangen. Als sie zum Glauben gekommen sind, da waren sie alle Feuer und Flamme. Da haben sie geliebt, haben in der Liebe gelebt, haben sich vielleicht auch untereinander wunderbar geliebt. Aber irgendwie war im Laufe der Zeit das lau und müde geworden. Die Liebe ebbte so langsam ein bisschen ab. Zeitlich. Und vielleicht kennt ihr das. Es gibt Leute, die sind sehr selbstkritisch. Höre ich auch manchmal. Die sagen, ja früher, als ich so frisch im Glauben war, da war ich Feuer und Flamme. Und jetzt bin ich so schaumgebremst. Ne? Kennt ihr das? Also ich kenne das. Dass ich manchmal entdecke, ja, ich war auch schon mal besser drauf. was die Liebe zu Jesus und die Liebe zu den Menschen anbelangt. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Da kann Gnade Gottes zur Gewohnheit werden. Das Staunen über das Wunder der Erlösung war verschwunden vielleicht. Vieles wird Routine. Man macht vielleicht noch in der Gemeinde mit, weil es ja kein anderer macht. Aber welche Motivation steht dahinter? Ist es noch dieses Brennen für Jesus, diese Liebe zu Jesus? Es kann als zweites auch eine Rangfolge sein. Nämlich, wie man so schön sagt, Englisch Jesus first, also Jesus zuerst. Aber ist das bei mir so? Ist er wirklich meine erste Liebe? Darf er mir sagen, was gut und richtig ist? Ist er der erste Platz in meinem Leben? Gehört mein Leben Jesus oder teile ich das mit irgendwas oder irgendwem? Wie ist das da bei mir? Wenn die Liebe fehlt, da kann immer noch Engagement da sein. Da wird immer noch viel in der Gemeinde gemacht. Aber was nochmal, was ist die Motivation? Da fällt mir in diesem Zusammenhang als Beispiel der zweite Sohn aus dem Gleichnis Jesu von den beiden verlorenen Söhnen ein. Der zweite, der zu Hause geblieben ist. Ne? Das ist so ein Typ, der war doch richtig fleißig. Der hat doch gerackert auf dem Feld, der hat gemacht. Und das ist doch toll. Ja, das macht Jesus auch nicht madig. Nur sein Verhältnis zum Vater, das hat nicht mehr gestimmt. Du hast mir nie gegeben, habt ihr es im Ohr bei dieser Geschichte? Du hast mir nie gegeben. Der hat ja auch nie gefragt. Also die Beziehung zwischen Sohn und Vater waren eigentlich genauso kaputt wie bei dem ersten Sohn. Bloß der ist nach Hause gekommen. Viel gemacht, aber keine Liebe drin. Oder ich denke auch ein bisschen an die Martha aus dieser Geschichte, wo Jesus zu Besuch kam und die dann in der Küche gerackert hat. Bitte auch das nicht falsch verstehen. Das ist wunderbar, was sie macht. Nur das war in dem Moment nicht dran. Jesus wollte nicht ein gutes Mittagessen. Der wollte für Maria und Martha und seine Jünger da sein. Also hätte Martha sich hinsetzen können und hinterher von mir aus mit Maria zusammen und den Jüngern Essen kochen. Aber erstmal war Jesus dran. Und das ist das Problem. Es wird viel gemacht, aber ist die Liebe dahinter? Manchmal höre ich, dass Menschen sagen, ich tue doch viel für den Herrn. Das klingt gut. Aber wisst ihr, ich habe in letzter Zeit gelernt, es wäre besser zu sagen, ich tue viel mit dem Herrn, mit ihm, nicht für ihn, mit ihm. Und dann kommt natürlich noch ein Gedanke dazu, ein dritter. Es geht ja auch darum, gemeinsam unterwegs mit Jesus zu sein, gemeinsam in der Liebe Jesu zu bleiben. Und diese Liebe Jesu, die gilt ja eben auch den Leuten neben mir, die in der Gemeinde sind. Also wie ist es mit meiner Liebe zu meinen Mitgeschwistern in der Gemeinde, ob jung oder alt, wie ist es damit? Und da geht es jetzt nicht um Bauchgefühle, ne? In erster Linie. Also so Hummel im Bauch, darum geht es jetzt gar nicht. Sondern Agape in der Bibel ist ein Wort, das eigentlich für Gott gebraucht wird und das meint zuallererst der Wille zur Liebe. Also dass ich mal die Mitmenschen in der Gemeinde und auch dann darüber hinaus wirklich lieben will. Ja, will ich das oder will ich es nicht? Ist mir das wichtig oder nicht? Nun stellt sich ja die Frage, aber ja, wie machen wir das denn, ne? Wenn die erste Liebe fehlt? Also dann kann man ja dahin kommen, dass man jetzt sagt, okay, Jesus sagt ja dann auch, tut Buße, ne? Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber wie mache ich das denn jetzt, wenn die Liebe fehlt? Na gut, ich nehme es mir vor, ich strenge mich an, ich will mehr lieben. Wunderbar. Kann man sich gut vornehmen und ich könnte mir vorstellen, nächsten Morgen stehe ich auf und dann kriege ich das wieder nicht hin. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste bei diesem Bild. Die erste Liebe. Was ist eigentlich wirklich die allererste Liebe? Es ist nicht meine Liebe zu Jesus, sondern es ist Jesu Liebe zu mir. Und diese Liebe Jesu zu der Gemeinde in Ephesus, die haben sie eigentlich verlassen. Und wisst ihr, das ist der Knackpunkt. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen und mir mit, dass wir zuallererst in dieser Liebe Jesu zu dir, zu mir leben und darin bleiben, uns damit beschenken lassen, diese Beziehung zu Jesus pflegen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir diese Beziehung leben, dass das auch Auswirkungen hat für meine Liebe zu anderen Menschen. Also zuerst lieben wir Jesus und lassen wir uns von ihm zuallererst lieben, damit weitergehen. Für Jesus ist dieses Thema jedenfalls ganz wichtig bei der Gemeinde in Ephesus. Deswegen auch das dritte Stichwort, es geht ja auch um Buße und Umkehr. Wenn man umkehrt. Denke daran, wovon du abgefallen bist, sagt Jesus. Und da wird mir wirklich deutlich, wovon du abgefallen bist. Du bist abgefallen eigentlich von Jesus. Und darum geht es ihm bei diesem Sendschreiben in Ephesus. Denke daran, wie es einmal war, als du noch Feuer und Flamme warst. Es geht um eine innere Haltung, um die Liebe zu Jesus und andersrum um die Liebe Jesu zu mir. Und dann tue die ersten Werke, denke um, kehre um. Und für Jesus ist das wirklich ganz wichtig, eine ernste Gefahr. Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt, dann werde ich euren Leuchter wegstoßen. Das muss man sich mal vorstellen. Also nochmal dieses Bild, Offenbarung, 7 Leuchter, ja? Offenbarung 1 und Jesus in der Mitte und einen stößt er weg. Ja? Also der ist jetzt nicht mehr in diesem Kreis der 7 Leuchter, er ist außerhalb. Und das hat schon ganz schön was in sich. Was wäre, wenn Jesus nicht mehr in unserer Mitte ist? Traurig. Ich will euch keine Angst machen, bitte versteht das richtig. Darum, kehrt um und freut euch und seid dankbar über die Liebe Jesu zu euch. Lasst euch damit beschenken, immer wieder neu. Und dann geht los, aus dieser Liebe heraus zu leben und diese Liebe an andere weiterzugeben. Jesus zu lieben zuallererst und dann die Menschen um mich herum. Zuerst auch in der Gemeinde. Wo ist da Umkehr in deinem und in meinem Leben nötig? Wo ist das in unserer Gemeinschaft nötig? Mich bewegt immer wieder, wenn Jesus im Markus-Evangelium seine Jünger beruft. Markus 6 könnt ihr mal lesen, das ist ein ganz kurzer Abschnitt nur. Da steht, dass Jesus seine Jünger beruft und dann steht nur ein Satz, er beruft sie, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendet in die Welt. Steht ein bisschen anders, ich sage es jetzt mal so. Also zuerst sollen sie bei ihm sein, das ist euer Auftrag. Zuerst einmal bei Jesus sein und dann seid ihr gesandt in die Welt. Aber seid erstmal bei Jesus. Lasst euch von ihm lieben. So wie Maria, die sich zu Jesu Füßen setzte und ihm erstmal zuhörte und die dann aber auch aus Liebe zu Jesus tätig wird und ihm kostbares Öl über den Kopf gießt. Ich möchte gerne noch eine kleine Geschichte erzählen. Da steht ein Junge am Straßenrand an einem Marktstand und verkauft Orangen. Die Sonne brennt, heiß vom Himmel, kaum jemand beachtet den Jungen, weil die wollen alle schnell nach Hause. Und dann steht er da und versucht sein Bestes, er ist erschöpft und ausgelaugt, aber er bietet seine Orangen an, so nach dem Motto, frische Orangen, schön saftig. Also da würde ich auch keine kaufen, ich habe es ein bisschen karikiert. Aber stellt euch das mal vor, ne? Da kommt ein Passant vorbei und bleibt stehen und schaut den Jungen an, schaut die Orangen an und sagt, die sind saftig, du siehst aber nicht so aus. Mut machen, ne? Aber dann sagt er weiter, ich glaube, du brauchst eine für dich selber, dann hast du auch etwas mehr Saft. Der Junge isst eine Orange und fortan strahlt er. Und dann sagt er ganz anders, frische Orangen. Merkt ihr was? Der hat erstmal das gekostet, was er selber angeboten hat. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für unser Leben. Wir müssen erstmal die Liebe Jesu kosten. Erst dann können wir sie anbieten. Erst dann können wir sie weitergeben. Wir müssen erstmal in der Liebe Jesu bleiben. Müssen bitte richtig verstehen. Es ist einfach lebenswichtig. Lasst euch lieben. Bleibt in dieser Liebe, die Jesus zu euch hat. Lasst euch da nicht davon abbringen. Und dann gebt diese Liebe weiter. Liebt Jesus und die Menschen in der Gemeinde und darüber hinaus. Macht ihr ab und zu mal Spaziergänge mit Jesus? Ja? Toll, mach weiter. Mache ich auch manchmal, zu wenig. Aber wirklich mal so manchmal früh, so eine Viertelstunde, bin ich einfach draußen und dann bete ich. Muss ich bloß aufpassen, ne? Dass man nicht per Rot über die Straße läuft, aber das ist ein anderes Thema. Und dass ich nicht die Menschen übersehe, denen ich begegne. Aber das tut richtig gut, weil ich da Zeit habe für Jesus, einen kurzen Moment. Und manchmal muss ich gar nicht beten, manchmal habe ich ihn nur vor Augen. Ich lade euch ein dazu. Nehmt euch Zeit für unseren Herrn. Und dann fangt an zu lieben. Lasst euch beschenken von seiner Liebe und bleibt gemeinsam unterwegs. Ich glaube, zurück vom Anfang, ich glaube, dass hier in Meignerkirchen ganz viel los ist. Und das finde ich toll. Aber bleibt vor allem darin, dass nicht Jesus bei euch sagen muss, ich habe gegen dich, dass ihr die erste Liebe verlasst. Darum bleibt in dieser ersten Liebe. Das wünsche ich euch und mir mit. Amen.